Als er wegen seiner Evangeliumspredigt im Gefängnis saß, machte er sich um seine Familie und vor allem um seine blinde Tochter, machte er sich große Sorgen. Und er schrieb dann mal dazu, zu dieser Situation, dass er getrennt von seiner Familie ist, getrennt von seiner Tochter und seiner Frau und den anderen Kindern. Ich sah mich als ein Mensch, der sein Haus über dem Haupt seiner Frau und seiner Kinder niederriss. Aber wenn es auch so ist, ich muss es tun, den liebsten Götzen, den ich kenne, wer immer es sein mag, hilf, ihn von deinem Thron zu reißen, damit ich alleine dich anbete. Er saß im Gefängnis, weil er gepredigt hat. Wenn er davon ablassen würde, wenn er sagen würde, okay, ich tue es nicht mehr, dann wäre er frei und er könnte sich um seine Familie kümmern. Aber Gott hatte ihn zu diesem Dienst berufen, er hat ihn zum Predigen befähigt, er hat ihm diesen Auftrag gegeben, also musste er dem nachkommen. Auch wenn er schrecklich darunter litt, war er bereit, sein Liebstes zu opfern, weil Gott es verlangte. Ich weiß von meinen Großeltern, dass damals in der ehemaligen Sowjetunion älteste Prediger eingesperrt wurden, weil sie Gottesdienste abgehalten haben, weil sie gepredigt haben. Was sind wir bereit zu opfern? Was sind wir bereit für den Herrn aufzugeben? Wir befinden uns hier gerade im Alten Testament bei der Person Abraham und Abraham stand eben vor diesem Opfer. Wir haben das heute schon in der Bibellese gelesen und schlagt mit mir gerne nochmal 1. Mose 22 auf. 1. Mose 22. Und ich lese die ersten beiden Verse. 1. Mose 22, die Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Der erste Punkt, Gott, echter Glaube wird erprobt. Das ist der erste Punkt. Gott stellt Abraham auf die Probe. Er lässt ihn eine Prüfung durchlaufen. Abraham selbst weiß in dieser Situation natürlich nicht, dass es jetzt eine Prüfung für ihn ist. Er bekommt hier einfach nur den Auftrag, geh und opfere deinen Sohn. Aus dem Neuen Testament, genau genommen aus dem Hebräerbrief, wissen wir aber, dass Abraham hier eine Glaubensprüfung durchlaufen musste. Es war eine Glaubensprüfung für ihn. Und was ist mit Prüfung gemeint? Und dazu möchte ich mit euch einmal kurz ins Neue Testament gehen, quasi ans andere Ende der Bibel, Jakobus 1. Das hatten wir vor einiger Zeit in der Bibelstunde. In Jakobus 1 wird dieses Prüfen, diese Versuchungen werden die thematisiert. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Wir bleiben einen kurzen Moment im Neuen Testament, deswegen könnt ihr gerne mit aufschlagen. Jakobus 1, da heißt es im Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das Wort Versuchungen, das wir hier gelesen haben, ist das gleiche Wort im Urtext wie das Wort Prüfen aus dem Hebräerbrief in Bezug auf Abraham. Also diese Versuchungen sollen bewirken, dass der Glaube sich bewährt, dass der Glaube sich zeigt. Abraham hatte Glauben, der Glaube sollte sich zeigen. Und gerade jetzt hier in diesem Jakobusbrief geht es ja um Heiligung, es geht um Nachfolge, es geht um Wachstum im Glauben. Und so sind diese Prüfungen, die diesen Glauben hervorbringen, diesen Glauben sichtbar machen, sind diese Prüfungen ein fester Bestandteil in unserer Nachfolge, in dem Prozess, in dem Gott uns formt. Wenn wir im Jakobusbrief jetzt nochmal zum Vers 13 weitergehen, da sehen wir auch eine wichtige Sache. Da steht nämlich, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Als Abraham geprüft wurde, war das im Sinne von Jakobus 1, Vers 2, nicht Vers 13. Gott versucht niemanden zur Sünde, sondern das Wort prüfen, das ist ein Erproben, ein Test des Glaubens. Die Echtheit von Abrahams Glauben sollte zum Vorschein kommen. Gott wird uns nie in eine Situation hineinbringen, wo er schon im Vorhinein weiß, der wird sowieso fallen. Weil wir haben die Zusage aus 1. Korinther, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Gott möchte also den Glauben, von dem er selber schon längst weiß, in Abraham. Gott ist ein Herzenskenner, er schaut in unsere Herzen, er braucht keine zusätzlichen Beweise. Gott durchleuchtet uns, er kennt unsere Herzen und er weiß, was da ist. Aber er möchte das, was er in Abraham sieht, möchte er zum Vorschein bringen. Er braucht keine zusätzlichen Beweise oder Argumente für Abrahams Glauben, sondern er will das zum Vorschein bringen, was bereits da ist. Und er will diesen Glauben auch wachsen lassen. Er möchte aber auch, dass wir durch den Glauben ermutigt werden. Wir sehen das im Hebräerbrief im 11. Kapitel, wo diese ganzen Glaubenshelden aufgelistet werden. Und Abraham nimmt einen großen Teil des Kapitels ein. Er wird nicht umsonst auch Vater des Glaubens genannt. Und sein Vorbild sollte die nachfolgenden Generationen ermutigen. Viele, es wurde ja mündlich anfangs überliefert, und viele haben sich immer wieder an das erinnert, was Abraham der Großes getan hat, in Gottes Gnade. Und so sollen nachfolgende Generationen, so sollen auch wir dadurch ermutigt werden. Und wir sollen auch gegenseitig, wenn wir Glaubensprüfungen erleben, sollen wir uns gegenseitig dadurch ermutigen. Für mich ist jetzt, gerade wenn ich so drüber nachdenke, der Josef Drasil ein absolutes Vorbild. Es ist so eine Ermutigung für mich, wie er diese Zeit, wie er diese Phase durchgestanden hat, indem er seinen Sohn wirklich verloren hat. Aber wie er in Gottes Gnade trotzdem mutig und tapfer sein kann. So sollen wir uns durch unsere Glaubensprüfungen auch gegenseitig ermutigen. Wenn du in so einer Prüfung bist, mach dir das bewusst. Du kannst auch eine Ermutigung für andere sein. Und es geht auch um Gottes Ehre. Gott möchte sich durch diese Glaubensprüfungen in unserem Leben, durch unser Leben verherrlichen. Aber eben auch, dass der Glaube sich bewährt, dass er gestärkt wird und dass wir vorankommen. Und wir bleiben noch im Neuen Testament. Ich möchte noch mal ein Buch weitergehen, 1. Petrus. Wenn ihr in Jakobus seid, ein Buch weiter, 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Der Glaube soll sich bewähren und durch diese Glaubensprobe soll derjenige, der da durchgeht, selbst eine Glaubenserfahrung mit Gott haben und dadurch gestärkt seinen Weg gehen. Der Bibellehrer McIntosh hatte mal dazu Folgendes geschrieben. Wir können dem Geschöpf, also uns selbst, nur insoweit entsagen, wie wir durch Erfahrung mit dem Schöpfer bekannt geworden sind und nicht mehr. Die Seele wird ihren Isaak so lange festhalten, bis sie alles in Gott gefunden hat. Das ist das Prüfen, um das es hier geht. Ist Gott alles für dich oder woran halten wir uns noch fest? Woran klammere ich mich noch? Was ist Abraham bereit für Gott zu geben? Und wenn wir jetzt allein auf diese Prüfung schauen, den eigenen Sohn zu opfern, ist das wohl die härteste Prüfung, die Abraham durchmachen musste. Er hatte schon einige Glaubensprüfungen hinter sich. Wir haben es ja jetzt in den vergangenen Predigten auch gehört. Er hat nach der ersten Begegnung mit Gott, war er so ergriffen und er hat seine Heimat verlassen. Er hat seine Familie verlassen, seine Verwandtschaft und er hat als ein Nomade gelebt. Er hatte keinen festen Wohnsitz. Er ist umhergewandert, ständig umgezogen. Er hat auch den Götzendienst hinter sich gelassen. Die Stadt, aus der er kam, seine Familie, es waren Götzendiener. Und er ging im Glauben, dass Gott seiner Nachkommenschaft ein Land geben würde, ein verheißenes Land, dass seine Frau ihm einen Sohn gebären würde, dass aus ihm eine große Nation wird. Gott hat Abraham auf diese jetzige Prüfung vorbereitet, aber diese Vorbereitung lief auch nicht immer problemlos ab. Vor dem Pharao in Ägypten bekennt er sich nicht zu seiner Frau und er läuft Gefahr, Sarah zu verlieren. Auch an Sarah war eine Verheißung geknüpft, dass sie die Mutter quasi wird von den Nachkommen. Er hat quasi seine Frau riskiert. Oder als Abraham meinte, er müsste Gott bei der Erfüllung seiner Verheißung nachhelfen. Er zeugte einen Sohn mit der Magd von Sarah, auf die Bitte von Sarah hin. Und Gott korrigiert ihn später und betont, dass Sarah ihm einen Sohn gebären wird. Und dann hatte Abraham noch die Prüfung, dass er sich auch von seinem Neffen Lot verabschieden musste, der einzige, der aus der Verwandtschaft mitgekommen ist. Auch das war eine Trennung für ihn. Das war auch eine Prüfung. Später musste er sich von seinem Sohn Ismael trennen. Gott kommt nicht gleich mit dieser riesigen Prüfung und überfordert Abraham. Er bereitet Abraham auf diese Situation vor. Gott überfordert auch uns nicht. Er möchte uns aber auch voranbringen. Und nur wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, entdecken wir, wer Gott ist und wo wir im Glauben stehen. Nur wenn unser Glaube erprobt wird, dann entdecken wir wirklich, wer Gott ist und wo wir im Glauben stehen. Weil ohne diese Prüfung sind wir reine Theoretiker. Abrahams Glaube wurde bereits gestärkt durch das, was er mit Gott bisher erlebt hat. Wie hat Abraham denn auf diese Glaubensprüfung reagiert? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Echter Glaube gehorcht. Wir gehen weiter in Vers 3. In Vers 3, wir sind wieder zurück in 1. Mose 22, in Vers 3. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm sich seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Wie reagiert Abraham? Er reagiert schnell, er gehorcht sofort. Er steht früh auf. Er zögert nicht, sondern er setzt sich gleich in Bewegung. Als er sich von seinem Sohn Ismael trennen musste, das gleiche Vorgehen. Er steht früh morgens auf und er erledigt es sofort. David sagt es im Psalm 119, Vers 60, ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Wo zögern wir noch? Was schieben wir hinaus? Echter Glaube äußert sich im Gehorsam. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Der Gehorsam beginnt dann, wenn mein Tag beginnt, früh am Morgen. Abraham bereitete früh am Morgen das Holz vor. Und er bekommt hier so einen Auftrag und er bereitet sich bestmöglichst auf diese Aufgabe vor. Er überlässt hier nichts im Zufall oder er sucht sich auch keine Fluchtwege. Er hätte ja auch theoretisch sagen können, ja, Holz, schauen wir mal, was es dort vor Ort gibt. Und wenn es kein Holz gibt, ja, dann müssen wir das Brandopfer vielleicht verschieben. Oder vielleicht gibt es da kein Feuer oder er kann kein Feuer machen, weil das Holz dort zu nass ist. Nein, er überlässt nichts dem Zufall. Er nimmt alles mit und er ist fest entschlossen, Gott zu gehorchen. Er setzt alles in Bewegung und bereitet sich so gut es wie ihm möglich, wie es ihm möglich ist, bereitet er sich vor. Ganz offensichtlich erzählt er auch seiner Frau nichts davon oder auch sonst keinem, sodass auch keiner auf ihn einreden kann. Er macht sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Keine Flucht wie bei Jona, sondern einfach ein absoluter Gehorsam. Keine Kompromisse. Und so bleibt der Glaube nie stehen, um auf die Umstände zu sehen oder die Folgen zu berechnen. Der Glaube bleibt nie stehen, um sich von den Umständen beeindrucken zu lassen oder die Folgen zu berechnen. Weil es gäbe ja so viel zu hinterfragen, so viel zu bedenken. Aber wir sehen, dass Abraham handelt, weil Gott es gesagt hat. Als Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief, dann lesen wir, sie ließen ihre Netze fallen und folgten ihm nach. Also im Glauben zu leben bedeutet, Gott zu gehorchen. Und das ist kein Selbstläufer. Gehorsam ist nicht einfach. Es ist eine Disziplin. Und wir sind ja auch angehalten, unsere Kinder im Gehorsam zu erziehen. Und Kindern fällt es auch nicht leicht, sich zu gehorchen und sich unterzuordnen, sondern es sträubt sich alles in ihnen dagegen. Aber sich einer Autorität zu unterordnen und ihr auch zu gehorchen, wird dem Kind auch im späteren Leben helfen, sich dem Arbeitgeber, dem Staat und vor allem auch Gott zu unterordnen. Und genauso wie es bei einem Kind ein Lernprozess ist, so ist es auch für uns ein Lernprozess. Jeder von uns macht auch unterschiedliche Fortschritte und wir leiden auch immer wieder Rückschläge. Wenn wir uns erinnern an die Zeit, vielleicht als wir frisch zum Glauben gekommen sind, dann haben uns Gedanken vielleicht schneller beunruhigt, schneller aus der Bahn geworfen. Wir haben vielleicht auch schneller zu Fall gebracht. Vielleicht sind wir Gedanken nachgegangen, anstatt sie unter den Gehorsam Christi zu stellen. Aber mit der Zeit lernen wir im Gehorsam, unsere Gedanken mit Gottes Wort zu korrigieren. Auch wenn wir da Niederlagen haben. Oder unsere Worte, unser Reden, unsere Reaktionen werden durch unsere Errettung ja nicht sofort verändert, sondern nach und nach. Wir lernen stückweise unser ganzes Handeln, unser Denken und auch unser Fühlen unter den Gehorsam Christi zu stellen. Abraham hat es auch stückweise gelernt. Er ist vorher mehrere Stationen durchlaufen, hat Gott mehr und mehr erlebt und dadurch wurde sein Glaube gestärkt. Und er lernte Gott zu gehorchen. Es ist im Prinzip wie in der Schule. Alle beginnen in der ersten Klasse. Aber wir müssen uns natürlich auch der Schule Gottes aussetzen. Wenn wir immer nur von Wachstum träumen, aber uns den Lektionen Gottes in unserem Leben entziehen, dann werden wir nicht wachsen. Abraham wurde durch die Schule Gottes wirklich verändert. und er geht im Gehorsam. Wenn wir nur das Alte Testament hätten, würden wir vermutlich an dieser Stelle sagen, okay, Abraham geht allein im blinden Gehorsam. Also er macht sich darüber überhaupt keine Gedanken. Aber Gott sei Dank haben wir das Neue Testament und es gibt uns Einblicke in Abrahams Gedanken und in sein Herz. Das Dilemma ist für Abraham ja natürlich zum einen, dass er seinen Sohn opfern muss, aber zum anderen auch, dass an seinem Sohn eine Verheißung geknüpft ist. Als Abraham die Magd mit dem Sohn Ismael fortschicken sollte, und Abraham tat sich schwer, es ist sein Sohn, er tat sich schwer damit, dann sagte Gott zu ihm, durch Isaak sollst du eine Nachkommenschaft bekommen, durch Isaak werde ich aus dir eine große Nation machen. Was hatte Abraham bisher vorzuweisen? Er hat seine Heimat verlassen, aber das verheißene Land wird er nicht sehen, sondern seine Nachkommen. Eine große Nation ist er noch nicht. Und jetzt hat er endlich einen Sohn, den verheißenen Sohn, der ihm eine Nachkommenschaft garantieren würde. Und dieser Sohn, der soll ihm auf einmal genommen werden. Aber was hat Gott ihm bereits gezeigt? Und da müssen wir gemeinsam in den Römerbrief gehen, weil da hilft uns das Neue Testament. In Römer 4, die Verse 17 bis 21. Was hat Gott Abraham bisher gezeigt? Römer 4, Vers 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist. So soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Hier gäbe es so viel zu sagen, aber ich finde, hier wird so schön beschrieben, dass schon bei der Zeugung von seinem Nachkommen, bei Isaak, menschlich gesehen keine Hoffnung da war. Sowohl Abraham als auch Sarah hatten diesbezüglich tote Körper. In dem Alter war nicht mehr an Nachwuchs zu denken. Aber wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Und wie wir hier lesen, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Abraham war Zeuge davon, dass Gott aus etwas Totem, wie seinem Körper und dem Körper seiner Frau, wie er etwas Lebendiges machen kann. Isaaks Geburt war ein Zeugnis für sie. Das war auch ein Teil von Gottes Vorbereitung. Dass Isaak aus einem Körper mit so hohem Alter geboren werden konnte, war für sie ein Zeugnis, war für sie ein Wunder. Und das war für Abraham eine Vorbereitung für eine noch schwerere Prüfung. Also Abraham geht Richtung Gebirge Moria und er denkt Folgendes. Und da müssen wir in den Hebräerbrief, weil er uns da auch Abrahams Herz zeigt und seine Gedanken, Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham wusste, wenn Gott dieses Opfer wirklich von mir einfordert, dann konnte es im Glauben nur eine Schlussfolgerung geben. Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Mit dieser Überzeugung ist Abraham in diese Situation gegangen. Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Abraham muss zu dieser Überzeugung gekommen sein, bevor er auf den Berg gegangen ist, weil wenn wir Vers 5 lesen, dann sehen wir, wie er zu seinen Knechten spricht. Und er sagt in Vers 5, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Er war überzeugt, ich werde Isaak opfern, aber wir werden wieder zurückkommen. Hätten wir das Neue Testament nicht, würden wir vermutlich sagen, okay, er belügt hier einfach nur die Knechte, um keine Diskussion zu haben mit ihnen. Aber er rechnete fest damit, dass Gott ihn auferwecken würde. Das zeigt uns Gott im Neuen Testament. Das war ein rein geistliches Urteil, weil es für ihn aus seiner geistlichen Sicht keine andere Möglichkeit gab. Ansonsten wäre Gott ein Lügner. Er hält sich nicht an seine Verheißung. Und damit wäre er nicht Gott. Und selbst, dass es bisher noch keine Totenauferstehung gegeben hat, das war für Abraham im Glauben und mit seinem Blick auf Gott kein Hindernis. Er glaubte, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Und dann lesen wir weiter die Verse 6 und 7. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Isaak war ein junger Mann, wir wissen nicht sein genaues Alter, aber er war stark. Er hat schließlich das Holz getragen, den ganzen Weg nach oben. Manche vermuten sein Alter auf 30 Jahren, aber man weiß es nicht. Aber er war so stark, dass er das Holz tragen konnte und nicht Abraham hat es getragen. Wenn Abraham Isaak opfern sollte, dann würde es bedeuten, dass er seinen Sohn in Gottes Auftrag einweihen müsste. Ja, er würde da nicht anfangen, mit ihm zu ringen, sondern er muss ihn in diesen Plan einweihen. Und ich will hier nicht über die Schrift irgendwie hinausgehen und will auch nichts ins Thema hineinlegen, aber wenn wir diese Situation einfach nochmal uns real vorstellen, dann könnten wir uns doch gut vorstellen, dass Isaak voller Angst fragt, Vater, gibt es denn keinen anderen Weg? Kommt es uns bekannt vor? Wenn wir 1900 Jahre weitergehen, finden wir die gleiche Szene im Garten Gethsemane. In Matthäus 26, Vers 39 lesen wir, wie Jesus auf sein Angesicht fällt und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus wusste, dass es für ihn keinen Ausweg gibt. Jesus wusste auch, dass es keine Alternative gibt. Es gibt kein anderes Opfer für ihn. Und wie wir in Philipper 2 lesen, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und gerade diese Bereitwilligkeit von Jesus ist für Gott so ein Wohlgeruch. Und auch diese freiwillige Bereitwilligkeit brauchte es bei Isaak. Isaak musste bereit sein, dieses Opfer zu geben. Und ganz offensichtlich ordnete sich auch Isaak Gottes Willen unter und war Gott gehorsam. In den Versen 10 bis 12 lesen wir, und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Was für ein Glaube Abrahams. Und obwohl Gott letztlich einschreitet, wertet Gott dieses Opfer wie eine Tat, als ob es geschehen wäre. Gott sagt, ich habe erkannt, dass du mir deinen Sohn nicht vorenthaltest. Und wie wir es auch im Hebräer 7 lesen, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Es war eine abgeschlossene Handlung. Im Herzen hat Abraham seinen Sohn geopfert. Abraham zeigte sich bereit, alles für Gott aufzugeben. Und es stellt sich uns die Frage, wo zeigt sich unser Glaube in unserem Leben in ganz praktischen, sichtbaren Werken? Wo führt unser Glaube zu konkretem Gehorsam? Oder vielleicht, wo führt er zu Verzicht? Was ist dein Isaak? Gibt es in deinem Leben etwas, was dir größte Mühe bereiten würde, würde Gott es von dir fordern? Gibt es etwas, wo du in äußerste Schwierigkeiten kommen würdest, wenn Gott sagen würde, dass du darauf verzichten solltest? Jesus sagt im Lukas-Evangelium, so kann nun keiner von euch, der sich nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Jesus fordert nicht immer jeden Verzicht ein, aber wir dürfen uns auch da anspornen lassen von Abraham, Dinge aufzugeben, wenn Gott es von uns erwartet. Das Vorbild Abraham soll uns nicht frustrieren. Ich weiß, das ist sehr hoch angesetzt, ein sehr hoher Maßstab. Es soll uns aber ermutigen. Gott prüfte Abraham und Abraham bestand den Test. Er war zum Opfer bereit. Woran halten wir noch fest? Ich komme zu meinem letzten Punkt und wir steuern schon auf das Abendmahl zu. Auch thematisch geht dieser Text ja ganz, ganz klar in Richtung Kreuz. Ich weiß nicht, wie es dir heute bei der Bibellese ging, als wir den Predigttext schon gehört haben. Will hatte schon einige Gedanken dazu gesagt. Jetzt haben wir auch noch mal einige Etappen angeschaut. Vielleicht fragst du dich, wann kommt endlich Christus? So, wann geht es thematisch mehr um Christus? Weil diese Opferung so viele Parallelen zum Opfertod von Jesus hat. Die Glaubensprüfung Abrahams war ein Vorschatten auf das, was eines Tages zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn geschehen würde. Wir lesen in Römer 8, 32, das ist ein sehr bekannter Vers, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Isaak war der verheißene Sohn, der Sohn, auf dem die Verheißung lag. Jesus Christus war der verheißene Messias. Genauso wie Abraham seinen einzigen geliebten Sohn nicht verschont hat, hat Gott seinen Sohn für uns nicht verschont, sondern er hat die Welt so sehr geliebt, dass er ihn für uns hingegeben hat. Isaak musste das Holz tragen, auf welches er gelegt und auf welchem er geopfert werden sollte. Auch Jesus hat das Kreuz getragen, sein Kreuz getragen. Isaak wehrte sich offensichtlich nicht gegen das Opfer. Und auch von unserem Herrn Jesus wissen wir ganz klar, dass er im Einklang mit dem Vater war. Er tat den Willen des Vaters. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Unterschied. Als Abraham seinen Sohn opfern wollte, hat Gott eingegriffen. Genau genommen war es der Engel des Herrn. Und im Alten Testament, wenn davon von dem Engel des Herrn die Rede ist, dann ist damit Jesus gemeint, vor seiner Menschwerdung. Was für ein starkes Bild. Abraham will seinen Sohn opfern und Jesus greift ein und stoppt das Opfer von Abraham. Und für Isaak gab es ein stellvertretendes Opfer, der Widder, der sich da in der Hecke verfangen hatte. Aber als Jesus vor seiner Kreuzigung stand, da konnte keiner eingreifen, da konnte keiner diesen Akt stoppen, keiner konnte es verhindern und es gab auch kein stellvertretendes Opfer, weil Jesus allein würdig war, stellvertretend für die ganze Menschheit zu sterben. Der Vater opfert seinen Sohn und er opfert ihn für dich und für mich. Echter Glaube gründet sich allein auf Christus, der für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt hat und der uns mit seinem Blut reingewaschen hat. Gott hat für uns nichts zurückgehalten, sondern er hat für uns sein Wertvollstes gegeben. Was bist du bereit zu geben? Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns dein Kostbarstes, dein Wertvollstes gegeben hast. Danke, dass du deinen Sohn für uns nicht zurückgehalten hast. Danke, dass du in unser Leben eingreifst und dass du möchtest, dass wir wachsen, Herr, dass wir dir näher kommen und dass wir dir ähnlicher werden. Danke für die Glaubensprüfung, Herr, die du in unserem Leben schenkst. Und Herr, mach uns bitte willig, uns hinzugeben und alles hinzugeben, was uns hindert, deine nützlichen Diener zu sein. Bitte gib uns Mut und gib uns Gnade, dem Glaubensvorbild Abraham zu folgen, um genauso bereit zu sein, alles aufzugeben, außer dich, Herr. Ohne dich sind wir nichts und du bist alles, was wir haben. Und an dich klammern wir uns, Herr, bis wir dich sehen und bis wir bei dir sind. Ich danke dir dafür. Amen.